wir waren kurz essen in Hamburg und hatten ein einfaches Gericht, eine Penne Arrabbiata. Und,
Maßeinheit für ein gutes italienisches Restaurant.
Als Maßeinheit, ganz genau, haben uns beide angeguckt und haben gesagt, ja, ist das jetzt wirklich lecker? Und haben beide mit dem Kopf geschüttelt. Nein, das war es nicht.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und auch in dieser Folge überlasse ich das Mikrofon der Feinschmecker-Chefredakteurin Gabriele Heinz. Ihr Gast ist jemand, ja, ich glaube, für den wurde das Wort umtriebig erfunden. Denn er ist der Geschäftsführer der Villa Vita Gruppe in Marburg, Michael Hamann. Ja, Marburg. Die Stadt ist jetzt erstmal nicht als gastronomischer Hotspot bekannt, aber sie ist ein Hidden Champion. Und Michael Hamann erzählt uns, warum das so ist und wie er aus Marburg eine kulinarische Hochburg machen möchte. Er erzählt von seinen vielen Projekten, wie er dafür internationale Talente, zum Beispiel aus dem Disfrutar in Barcelona, gewinnen konnte und warum er optimistisch in die Zukunft der Gastronomie blickt.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns beim Feinschmecker steht so dieser Monat Februar ganz im Zeichen der Gastronomie. Denn wir sind gerade mit unserem großen und wichtigsten Taschenbuch auf den Markt gekommen, die besten Restaurants in Deutschland. Und die letzten Wochen haben wir uns schon unheimlich viele Gedanken gemacht um das Thema Restaurants. Wie sieht's dort aus? Wo sind die Probleme? Aber wo sind auch die tollen, spannenden, schönen Seiten der Gastronomie und der Köche? Und wir haben heute einen richtigen Experten zu Gast, mit dem wir das Thema auch einmal besprechen wollen. Jemand, der schon ganz lange in der Branche ist. Und mir gegenüber sitzt Michael Hamann, Geschäftsführer der Villa Vita Gruppe aus Marburg. Herzlich willkommen, lieber Herr Hamann.
Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Tausend Dank.
Ja, sehr gerne. Marburg. Also, man denkt ja, wenn man an Spitzengastronomie denkt, Sie mögen es mir verzeihen, nicht zuerst an Marburg vielleicht.
Als allerletztes wahrscheinlich.
Aber was mich wirklich überrascht hat im Vorfeld auf unser Gespräch, Sie haben ja ein ganz großes Festival, das liegt jetzt noch etwas in der Ferne im warmen Sommer, die Landpartie auf Ihrem Hofgut Dagobertshausen. Und ich habe gedacht, Mensch, ich buche mir mal 1, 2, 3, 4 Tickets dafür, weil ich schon so viel dafür gehört habe.
Toi, toi, toi.
Gibt's ja schon 10 Jahre. Und was sah ich? Ausverkauft.
Ja, ja.
Und da wollte ich doch mal als erstes nachhaken. Wie kommt das? Wie schnell? Also man sagt so, innerhalb von 7 Stunden sind die Tickets ausverkauft. Ist das richtig?
Das war die Vergangenheit. Mittlerweile sind es 7 Minuten geworden und es ist kein Flachs. Das ist tatsächlich so. Also das Dagobertshausen, das hört sich ja erstmal ein Stück weit exotisch an. Das ist es insoweit auch. Hat zwar nichts mit dem Onkel Dagobert zu tun, wie man denken mag.
Dass die Kassen klingeln?
Nee, das hat tatsächlich nichts damit zu tun. Es war ein alter Ritter, Dagobert, vor 700 Jahren. Das Dorf ist sehr alt, vor den Toren Marburgs gelegen, wunderschön, pittoresk, in einer wunderschönen Landschaft eingebettet. Und dort gibt's einen alten Bauernhof. Und den haben wir übernommen vor gut 15 Jahren, haben den komplett rekultiviert und haben da wirklich einen Kleinod draus gemacht. Also mit dem Alt hat das insoweit nur noch was zu tun, das ist historisch. Ist, aber es ist wirklich ein Stück weit State of the Art, was so etwas angeht. Und auf diesem Areal, recht groß ist, veranstalten wir seit nunmehr, es ist die 11. Corona lag dazwischen, also seit knapp 13, 14 Jahren, die Dagobertshäuser Landpartie. Und wie kam es dazu? Nachdem ich jetzt schon so ein paar Tage Gastronomie betreibe, man kommt ja so aus dieser klassischen Szene der Küchenpartys, die kennt man. Jedes Hotel und viele Restaurants machen das seit den 80er Jahren, laden 2, 3 Köche ein, dann kommen irgendwie so 40, 50 honorige Leute, nippen am Glas Champagner und schlürfen eine Auster oder sowas, elitäre Gesellschaft, spielt irgendeine komische Band und man hat scheinbar Freude, ich weiß es nicht. Es gibt natürlich auch gute Beispiele von so etwas, aber das war so ein bisschen das, wo ich dachte, weiß ich nicht, wollen wir sowas auch machen? Wir sind gastronomisch unterwegs, ja, wir machen sowas, aber lass uns das mal anders machen. So, und in genau diesem Zeitraum, als wir uns das überlegt haben, haben wir dieses Hofgut Dagobertshausen installiert. Sagen, pass auf, wir machen das Ganze auch als kulinarische Veranstaltung. Wir machen es aber auf dem Lande, wir machen es draußen, wir machen es groß. Und wir gehen nicht so klein daran mit 100 elitären Leuten oder sowas, wir machen es für jedermann. Wir machen es erlebbar und wir machen es wirklich wunderschön eingebettet in die Natur, in dieses alte Hofgut. Und so haben wir angefangen vor gut 12, 13 Jahren. Damals auch noch klein, muss ich dazu sagen. Wir hatten, ich glaube, bei der ersten Landpartie knapp 700 Gäste. Das ist jetzt für andere ganz viel. Das war für uns relativ wenig. Und hatten dort damals die Gründungsväter, jetzt mal von uns abgesehen, als die Ausrichter dessen, waren damals unser lieber Freund Alphonse Schubeck und Frank Rosin. Das waren die beiden ersten Köche sozusagen, die wir am Start hatten. Auch damals natürlich schon sehr populär und telegen, die beiden Jungs, was sie auch heute noch sind. Aber das waren so die ersten, haben so ein paar befreundete Weingüter mit dazu genommen und gefragt, Mensch, habt ihr nicht Lust? Mhm. Haben ein, zwei Produzenten geholt, die sich auch mit bereit erklärt hatten, diesen Tag. Das ist immer ein Sonntag, immer am Nachmittag, mit uns dort zu verleben und einfach diese 700 Leute happy zu machen. Hatten wirklich anständige Musik mit, Live-Musik natürlich mit dabei. Und ja, haben einen wunderschönen kulinarischen Nachmittag auf dem Lande verlebt. Haben gesagt, ach Mensch, das war ja ganz schön. Das hat uns ja selber auch viel Spaß gemacht. Lass uns das doch einfach weitermachen.
So, Zeitraffer 10 Jahre später.
10 Jahre später haben wir uns selber irgendwann mal eine Grenze gesetzt, die da heißt 2.500 Gäste, mehr wollen wir nicht, weil du irgendwann eine Qualität auch nicht mehr garantieren kannst. Irgendwann wird es zu viel. 10 Jahre später ist es jetzt, Sie haben gerade gesagt, 7 Stunden. Ja, ich glaube, das war vor 2, 3 Jahren, 7 Stunden ausverkauft. Also wir gehen online dauernd immer am 1. Dezember eines Jahres um 10 Uhr, Punkt 10 Uhr. Bei Eventim gehen wir an den Start. Ich habe es dieses Jahr selber versucht. Also ich habe meine eigene Veranstaltung mal versucht zu buchen. Bin um 10:02 reingegangen, habe dann eine Stunde in der Warteschleife gewartet, um dann gesagt zu bekommen oder lesen zu müssen, leider ausverkauft. Also nach 2 Minuten habe ich selber kein Ticket mehr bekommen und so waren 2.500 Karten
so
im Nu weg.
So ein bisschen Taylor Swift.
Es hatte tatsächlich ein bisschen Taylor Swift Charakter, das ist tatsächlich so. Ja. Taylor Swift der Kulinarik am Ende des Tages.
Aber es ist schon wirklich verrückt, ich habe mir das im Video angeschaut, weil ich ja auch noch nie da war und das ist wirklich das Who's Who der Köche. Und Sie sagten eben auch, Saskia de Rothschild kommt, Klaus-Peter Keller hat ausgeschenkt, dann Lucky Maurer und Namen über Namen aus der deutschen Szene. Cornelia Poletto war da, Johann Lafer ist da, Rosin sagten sie schon.
Nils Müller, Rosin, es ist im Prinzip, das stelle ich ein, Alexander Herrmann, also sie können jeden, ich sag mal, bekannten Namen, jetzt gibt's natürlich auch viele große andere Köche, die man jetzt leider nicht so kennt oder nicht so sehr im Fokus hat, aber es ist ein großes Familientreffen geworden, dieser Köche. Und die selber, wir haben es dann in dem Filmbeitrag ja dann gesehen, bezeichnen das immer so ein bisschen als das Wacken der Kulinarik. Also jede Band,
aber,
die was...
Aber ohne Schlammcatchen.
Gott sei Dank. Schlammcatchen insoweit nicht, als dass ich glaube, in all den Jahren hatten wir bis jetzt nur 2-mal Regen. Insofern hatten wir wenig Schlamm. Hoffentlich bleibt es so. Es ist so ein bisschen das Wacken. Jede Hardrock-Band will nach Wacken. Und irgendwie haben wir das große Glück... Und ein bisschen können, dass auch viele der Kollegen immer gerne zu uns kommen und auch dann immer wieder gerne nochmal kommen. Also es waren wirklich schon so gut wie alle da. Und
ist dann das Erfolgsgeheimnis so etwas so, dass die Menschen eben auch dieses lockere, aber hochwertige Erlebnis haben wollen? Also was würden Sie sagen, ist das Geheimnis? Warum kommen die Menschen nach Dagobertshausen? Die werden ja auch nicht nur aus dem Umfeld kommen, sondern auch eine weitere Reise vielleicht auf sich nehmen aus ganz Hessen. Was ist so das, was die Leute da so antriggert?
Dafür müssten sie es erleben. Das ist unheimlich schwer jetzt am Mikrofon zu erklären. Es ist eine Mischung aus ganz vielen Komponenten. Es ist natürlich auch das Ambiente dieses wirklich wunderschönen Platzes. Es ist natürlich die Kulinarik. Aber jetzt machen wir uns nichts vor, für 2.500 Leute zu kochen. Das machen die Jungs jetzt auch nicht jeden Tag. Und da bleibt vielleicht mal das eine oder andere ein Stück weit auf der Strecke. Das alleine kann es ja dann auch nicht sein. Es ist wirklich eine gesunde Mischung. Die Atmosphäre, dieses, wie Sie es gerade auch gesagt haben, dieses Unkomplizierte, auf einem sehr hochwertigen Niveau unkompliziert wirklich vollendet genießen zu können und auch nicht getrieben zu sein. Also das Ganze dauert 7 Stunden. Also Sie müssen jetzt nicht irgendwie Ihr Geld da in der Kürze der Zeit abessen, weil Sie ja nun viel Geld bezahlt haben, um ein Ticket zu bekommen, sondern Sie können sich wirklich treiben lassen. Und das Areal ist riesengroß und es ist wunderschön dekoriert. tolle Stände. Sie kommen mit allen ins Gespräch. Also jeder, sonst kennen Sie so einen, ich sag mal, Nelson Möller, lieber Freund, kennen Sie vom Fernsehen und sagen, ach guck mal, finde ich ja toll, ein netter Kerl und so. Hier haben Sie ihn direkt vor sich und auch nicht irgendwie distanziert, sondern mittendrin mischt sich unter, greift später noch zur Gitarre und singt und macht und tut und sowas. Also es ist alles 1:1, ohne wieder wichtig zu sein, ohne affektiert zu sein. Also da ist, jetzt kennen wir ja auch ein paar Leute, die gerne aufgrund ihres Erfolges und Ruhmes, von dem man denkt, ach guck mal, das sind ja bestimmt irgendwelche arroganten, keine Ahnung was, nee, Pustekuchen. Das sind ganz normale Jungs, auf Deutsch gesagt, wie du und ich, und die selber unheimlich viel Spaß an dieser Veranstaltung haben und das auch nicht als Gig sehen, also als etwas, oh, ich bin da gebucht, ich muss da jetzt hin, ich mache meinen Job und gehe wieder, sondern die sind Teil des Ganzen. Also es ist, die sprechen selber immer von dieser Landpartiefamilie und deswegen, da kommen immer mehr dazu, das ist wie so eine Familie, irgendwie vermehren die sich ständig, weil immer, es springt nämlich keiner ab und jeder sagt, nee, komm, lass mich doch nächstes Jahr, ich gerne, bin ich sofort wieder dabei oder gibt auch durchaus Anrufe oder Mails, Mensch, ich bin deren da, ich will keine Namen nennen, aber da wäre ich jetzt wirklich gerne mal dabei, darf ich, und da rede ich wirklich über bekannte, große Namen, meinst du, wir können da, ich kann da auch mal dabei sein? Ich sage, ja logisch, klar, besonders der Kerl, komm, und so werden wir immer größer das heißt, das, was wir dort anbieten, egal ob Winzer oder auch in der Kulinarik, ja, wird immer vielfältiger, aber, und das habe ich gerade eben schon gesagt, wir setzen uns selber eine Grenze bei 2.500 Gästen, was ja schon echt eine Menge ist. Ich meine, zeig mir mal eine hochwertige Veranstaltung in Deutschland, die es schafft, 2.500 Leute am Stück auf einmal mit einem gewissen Anspruch, den wir nun mal haben, zu verköstigen.
Das ist eine kulinarische, gute Weine, gute Musik,
absolut,
alles zusammen.
Ne? Das ist eine kulinarische Herausforderung.
Ja. Und man muss natürlich sagen, also was dahinter steht, vielleicht für auch alle Hörer, die jetzt nicht so genau wissen, was ist eigentlich Villa Vita Marburg, möglich macht das ja eine Privatfamilie. Also es gibt ja ein paar Menschen in Deutschland und dazu gehört auch die Familie Pohl, die ihr Vermögen auf einem anderen Feld gemacht haben, nicht des guten Essens oder Weins, aber das, was sie übrig haben, sage ich jetzt mal, in diese schönen Dinge legen und so den Menschen tolle Erlebnisse schaffen. Und sie arbeiten für die Familie Pohl schon 17 Jahre.
Ja.
Und zu dem ganzen Konsortium, sage ich jetzt mal, oder zu diesem Verband oder Verbund oder zu der Unternehmensgruppe gehört halt neben dem Hofgut Dagobertshausen auch das Marburger Esszimmer, ein Sternerestaurant, hochdekoriert, auch vom Feinschmecker mit Dennis und Katrin Feix. Dann das asiatische Restaurant Misu. Es gehört eine sehr gute Eisbar dazu, ein Feinkostladen, ein Restaurant hoch über der Stadt, ein Restaurant in Portugal an der Algarve, also und eins in Österreich, habe ich jetzt auch noch gelernt gerade eben. Also unheimlich viel, was man gar nicht so weiß. Und alles hat seinen eigenen Charakter und seinen eigenen Stil, sein eigenes Profil, Handschrift. Und eben diese Familie Pohl tut alles dafür schon seit vielen Jahren, um da wirklich hochwertige Kulinarik zu bieten. Und das in Marburg, das ist das Verrückte.
Recht ungewöhnlich.
Also wenn man das alles sich so auf dieser Perlenkette anschaut, denkt man, man würde jetzt von Hamburg, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf sprechen. Aber gibt es denn das Publikum dafür? Und was ist die Idee auch der Familie, das alles wirklich so dorthin zu stellen?
Ja, also es ist relativ einfach erklärt. Die Idee dahinter ist ganz simpel. Das ist die Geburtsstadt der Familie Pohl quasi. Und insofern, dort sitzt eben auch die Firmenholding. Also insofern ist man dort geografisch zu Hause. Aber die Idee, klar könnte man das auch in Frankfurt oder in München oder in Hamburg machen. Aber da fehlt eben die Heimat auch ein Stück weit. Die ist dort nicht. Und so haben wir uns auf Marburg spezialisiert, konzentriert, recht ungewöhnlich für das, was wir dann da tatsächlich bieten. Und wenn Sie mich fragen, ja, ist das denn jetzt für Marburg gemacht? Muss ich natürlich sagen, nein, das ist alles ein bisschen too much für Marburg am Ende des Tages, ist doch gar keine Frage. Sowas verortet man ja sonst ganz woanders. Aber es hat am Ende des Tages, wie Sie sagen, mit Menschen zu tun, es hat mit der Familie Pohl zu tun, hat mit unfassbar vielen Emotionen, Empathie und Wertschätzung gegenüber unseres Berufsstandes zu tun, nämlich der Hospitality, der Gastronomie, Essen und Trinken. Wir sind alle miteinander und wir sind ein großes Team. Wir sind unfassbar genussträchtig. Wir versuchen wirklich, jetzt mal das, ich sag mal, ich nenne das mal das Umfeld auszublenden. Wo sind wir? Sondern wir versuchen einfach, das Beste, was wir machen können, aus dem jeweiligen Konzept herauszuholen. Und das hat jetzt, klar, machen viele andere auch, aber die nehmen dann doch sehr Rücksicht auf die Umgebung und auf das Umfeld. Und für uns tatsächlich erstmal das Produkt im Vordergrund. Mhm. Und diesen, in Anführungszeichen, Luxus, diesen leisten wir uns. Und deswegen so eine Landpartie, ich glaube, wenn wir die in Hamburg machen würden, ich wüsste gar nicht, was passiert, wenn wir sowas in Hamburg machen würden, das wäre ja noch dramatischer, aber es ist ja so schon so, wie es ist. Und das sind ja mittlerweile dadurch, dass es online buchbar ist, jetzt zum Beispiel die Landpartie, ist es ja kein hessisches Publikum, also kann ja auch jemand aus München oder aus Hamburg buchen, das ist ja, funktioniert ja mittlerweile genauso. Aber um auf die Frage zurückzukommen, warum Marburg? Primär liegt es einfach daran, weil das die Heimat der Familie Pohl ist und wir dort, wir alle zusammen und wie gesagt als großes Team dort, deren Leidenschaft, was es eben nebenberuflich quasi ist, dort frönen können und mit Leben füllen. Und das macht uns sehr viel Spaß.
Ja, ein Problem ist ja auch für viele Gastronomen eben Mitarbeiter zu finden, Nachwuchs zu finden. Und Sie haben ja jetzt so viele Restaurants, auch mit dem Hotel, und brauchen halt auch viele qualifizierte Mitarbeiter. Wie machen Sie das?
Ja, es ist ein grundsätzliches Problem. Wir haben tatsächlich sehr viele, also für so eine kleine Stadt wie Marburg haben wir über 500 festangestellte Mitarbeiter bei uns in der Gastronomie. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Und viele Kollegen würden jetzt sagen, um Gottes Willen, wo holst du denn die da alle her? Und was ist denn, sind das alles ungelernte Kräfte?
Das meine ich, ja.
Nee, sind es tatsächlich nicht. Das sind alle sehr qualifizierte Menschen. Das ist natürlich eine Herausforderung, der wir uns schon seit vielen Jahren stellen, die durch Corona natürlich nicht unbedingt besser geworden ist. Wir kennen alle die Auswirkungen dieser Pandemie, gerade in unserem Bereich, die es ja extrem getroffen hat. Auch uns seinerzeit mache ich mir gar nichts vor. Auch das war nicht ganz einfach. Aber am Ende des Tages sind die meisten zurückgekommen oder immer noch mit an Bord. Wie machen wir das? Dieses allgemeine Thema Wertschätzung, das wird ja schnell in den Raum geworfen und umfasst ja so vieles. Was ist eigentlich Wertschätzung? Wie macht sich das bemerkbar? Und das versuchen wir auf unsere ganz eigene Art und Weise zu leben. Es hat mit ganz vielen Aspekten zu tun. Als Beispiel, du kannst jetzt, Sie haben es erzählt, wir haben sehr viele gastronomische Konzepte. Mhm. Jetzt kannst du wie so eine Glocke immer auf deinen Konzepten hocken und jeden Mitarbeiter irgendwie reglementieren und ihn bevormunden und machen und tun. Oder du kannst eben auch Freiräume geben. Und du kannst versuchen, diesen Menschen, diesen Mitarbeitern, diesen Kollegen einfach eine berufliche Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.
Was heißt das konkret?
Konkret, dass du das förderst und forderst. Das heißt, du lässt Mitarbeitern ihren Freiraum, du lässt Küchenchefs ihren Freiraum, du lässt Restaurantleiter ihren Freiraum, dass sie ihr Restaurant ihr eigen machen können, ohne dass sie tatsächlich Eigentümer sind.
Also sprechen Sie nicht rein.
Natürlich sprechen wir da in gewisser Art und Weise rein, gar keine Frage. Aber die Frage ist mal, wie du es machst und wie sehr du es machst. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, ein Vertrauen und ein Zutrauen in die Menschen ist, glaube ich, elementar wichtig, damit du dich als Mitarbeiter auch wohlfühlst. Und auch das ist eine Art von Wertschätzung. Mhm. Und jetzt mal unabhängig der monetären Situation, die natürlich auch immer zu diesem Thema gehört, aber das haben wir ja alle gleich, wir Gastronomen. Also jeder muss ein gutes Gehalt zahlen, ansonsten kriegst du ja heute keine Leute, ist ja ganz klar. Und das ist sicherlich auch in den letzten Jahren deutlich besser geworden, als es vielleicht früher mal war. Aber am Ende, wir hatten es im Vorgespräch ja kurz darüber. Ich sehe das mittlerweile sehr, sehr optimistisch, weil wir, diese Gattung von Menschen, die Gastronomie betreiben, die Hospitality betreiben, das ist schon ein ganz eigenes Volk. Und
also,
das
wenn
lässt
ich das
sich
sagen darf, Sie haben ja gesagt, also das sind keine normalen Menschen.
Nein, das sind keine normalen Menschen. Ich bin selber ja auch kein normaler Mensch. Du bist schon verrückt in gewisser Art und Weise, in kreativer Art und Weise. Du bist auch leidensfähig, um Gottes Willen. Das bist du auch. Und insofern, ich sag mal, gerade zu Zeiten heute mit Homeoffice und ich weiß nicht was alles, also da lachen wir alle drüber und sagen, ja, wovon redet ihr eigentlich? Was ich damit sagen will, ist, dass es diese Art von Menschen doch noch sehr, sehr viele gibt. Und wenn du die wirklich mit den richtigen Mitteln anfasst, im weitesten Sinne, dann fühlen die sich auch pudelwohl bei dem, was sie tun. Und dann wollen sie eigentlich auch gar nichts anderes machen. Das ist, ich sag's auch immer, ich kann eigentlich auch gar nichts anderes. Also wenn du mich jetzt irgendwas, wenn du sagst, okay, du machst das jetzt nicht mehr, ich glaube, ich würde am Ende verhungern, weil ich kann gar nichts anderes außer
also
das, was
Freude
ich tue.
Also die Freude auch, ne?
Das ist Freude, die Leidenschaft. Das ist Leidenschaft am Ende des Tages. Mhm. Und da steckt ja schon dieses Wort drin, Leiden. Aber auch schaffen. Und das ist das, was ich sage. Lass sie doch schaffen. Lass sie sich etwas selber erschaffen und gib ihnen Freiräume, behandle sie respektvoll, die Menschen, die Mitarbeiter. Und dann hat man auch viele Leute, die langjährig folgen. Irgendein kluger Mann hat mal gesagt, Führende haben Folgende. Mhm. Das heißt, du musst natürlich gescheit führen, dann hast du auch Leute, die dir folgen. Mhm. Und ich glaube, daran hapert es doch hier und da. Der Fisch denkt ja oft
dass
vom Kopf.
Dass viele nicht richtig führen können.
Dass viele nicht richtig führen können. Mhm. Oder eine ganz eigene Form von Führung haben, die heute vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. So in den 80ern war das wahrscheinlich noch so. Da wird geschrien, da wird gemacht und getan und ich weiß nicht was alles. Das ist heute tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Jetzt kannst du auch nicht auf jede, ich sage mal, modische Neuerscheinung eingehen, die jetzt in den Köpfen gerade von irgendwelchen Generationen sind. Das wird dann auch schwierig in unserem Bereich. Mhm. Aber wir brauchen auch nicht jeden. Also wir lassen doch auch ein paar junge Leute was anderes machen. Ist ja okay. Also kann ja nicht jeder Influencer werden. Und insofern finden wir immer noch genug Leute und Mitarbeiter und wirklich tolle Kollegen, bilden nach wie vor sehr stark aus. Also wir haben einen sehr hohen Ausbildungszahl. Auch da trennt sich natürlich während so einer Ausbildung die Spreu vom Weizen. Da ist auch lange nicht mehr alles Gold, was glänzt. Und viele merken, naja, es war ja ganz spannend, so ein bisschen Hotel, ein bisschen Restaurant. Aber die merken dann auch schnell, dass es doch nicht ihre Welt ist, weil sie vielleicht geblendet sind von irgendeiner sozialen Medienwelt, die es eigentlich ja gar nicht so wirklich gibt. Also die gibt's schon, aber die Realität sieht ja dann doch manchmal anders aus. Und nicht jeder kann in Dubai Influencer werden. Aber sie glauben es dann doch. Und insofern, also auch Ausbildung ist natürlich ein Thema, dem musst du dich widmen, das ist wichtig, ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber eben auch im weitesten Sinne, und wie gesagt, ist ein vielschichtiger Begriff, dieses Thema Wertschätzung, wenn du das nicht spielst in jeglicher Form. Und jeder behauptet immer, er tut es.
Ja.
Das ist klar, das ist so, wie auch jeder Gastronom von sich behauptet, er hat ein leckeres Essen. Mhm. Und wir beide hatten gerade eine, ich kann es verraten, wir waren kurz essen in Hamburg und hatten ein einfaches Gericht, eine Penne Arrabbiata.
Maßeinheit für ein gutes italienisches Restaurant.
Als Maßeinheit, ganz genau, haben uns beide angeguckt und haben gesagt, ja, ist das jetzt wirklich lecker und haben beide mit dem Kopf geschüttelt. Nein, das war es nicht.
Ja.
Und es war ein großer Name und es war ein teures Essen.
Ja.
So, also jeder behauptet ja, er kann kochen und er hat ein tolles Restaurant, so genauso wie jeder behauptet, er hat ganz viel Wertschätzung seinen Mitarbeitern gegenüber. Am Ende des Tages nochmal haben Führende Folgende und wenn du keine Folgenden hast, weil du nicht mehr Mitarbeiter hast, dann solltest du dich fragen, warum. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Führenden.
Ja, scheint zu funktionieren, sonst hättet ihr nicht so viele Mitarbeiter und euch ist ja auch ein besonderer Coup gelungen, was vielleicht auch nicht alle wissen. Ihr habt einen Koch aus Asien, also teils Spanier,
Japaner, halb Koreaner.
Japaner, Koreaner und Spanier, den ihr für euer neues asiatisches Restaurant Mizu, das übersetzt Wasser, also womit ja auch die Lahn gemeint ist, engagiert habt und der kommt so quasi aus dem Disfrutar in Barcelona. Nichts Geringeres als das Disfrutar.
Beste Restaurant der Welt mittlerweile.
Genau, kann man so sagen. Ja. Und ich habe ihn auch mal vor einiger Zeit kennengelernt. Also ein ganz spannender Mensch, der in seiner Freizeit sich für Kalligrafie interessiert.
Wissen Sie mehr als ich? Wusste ich nicht.
Und für Kunst überhaupt.
Ja, das stimmt.
Und dort auch für Furore sorgt. Und das ist auch immer ausgebucht. Also ein Restaurant, was man eigentlich jetzt auch nicht unbedingt in Marburg an der Lahn vermuten würde, sondern auch in einer Metropole. Und was da auch Maßstäbe setzt. Also wie ist Ihnen das gelungen, diesen jungen Mann vom Disfrutar und anderen Stationen, denen er war, jetzt in den Villa Vita in die Familie zu holen?
Vielleicht mit genau den Gründen, die ich gerade eben versucht habe zu erläutern. Aber es steckt natürlich da noch ein bisschen mehr dahinter, das stimmt. Der Dani, am Ende des Tages habe ich ihn erst einmal über einen internationalen Headhunter geortet sozusagen, war auf dem Markt.
Ist das üblich, dass man für Köche internationale Headhunter engagiert?
Mittlerweile
oder
musst
Ausnahme?
Du es tun.
So,
nein, du musst ja auch dort neue Wege gehen. Mhm. Wenn Sie mich fragen, wie kriege ich Mitarbeiter? Wir haben natürlich jetzt im Rahmen der, ich sag mal, dessen, dass es in Deutschland so viele Menschen jetzt auch nicht mehr gibt, die bereit sind, wirklich alles mitzumachen, auf Deutsch gesagt, musst du auch ein bisschen über die Ländergrenzen hinwegdenken. Und jetzt das Thema Ukraine ist natürlich eines, das hat auch viele Mitarbeiter nach Deutschland gebracht, auch gute, sehr, sehr gute Mitarbeiter gebracht. Aber grundsätzlich, egal wo es ist, du musst weiterdenken als nur bis vor deiner Haustür. Und wir sind jetzt gerade mit Philippinen zum Beispiel in Kontakt, nicht nur in Kontakt, sondern da holen wir gerade auch Mitarbeiter her. Du musst einfach Wege gehen, mit denen du vorher nicht gerechnet hast oder die du nicht eingegangen bist. Und deswegen ist es nicht normal, dass man an internationale Headhunter geht, aber es ist machbar. Also man sieht's ja, also es ist, in dem Fall war Singapur. Und ja, da musst du dich bewerben. Also ich muss mich bewerben, beim jetzt in dem Fall beim Dani. Es hat auch gut ein Jahr gedauert, bis das dann alles funktioniert hat und er dann wirklich in Marburg ankam. Und aber du brauchst das. Das heißt, wo soll ich denn in Hessen, wo soll ich denn in Marburg einen Küchenchef kriegen für ein wirklich authentisch asiatisches Konzept? Wo soll der denn leben? Ich rede jetzt hier nicht über irgendein Sushi-Ding. Na, das ist klar, das gibt's mittlerweile bei jedem Rewe-Markt, kannst du Sushi kaufen oder sowas. Da stehen auch nette asiatische Kollegen, die das bestimmt anständig machen, aber hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, was wir unter einem Asian Fusion-Konzept verstehen. Und warum machen wir das? Warum ist das in Marburg? Was hat das mit Marburg eigentlich zu tun? Muss ich fast kess sagen, hat natürlich nicht viel mit Marburg zu tun. Ist ganz klar, das verortest du da nicht. Das würdest du vielleicht nach München setzen, nach Hamburg setzen oder vielleicht auch nochmal nach Berlin oder sowas. Aber das war's dann. Und selbst da wird's ja eng. Also wenn wir uns dann mal auf internationalen Asian Fusion Qualitäten bewegen, gibt's ja in Deutschland jetzt auch nicht so furchtbar viele namhafte Läden. Sorry, ich rede jetzt nicht über die Keseki-Küche oder sowas, sondern ich rede wirklich über Asian Fusion. Ich rede über Konzepte, die in Miami, die in Dubai, die in London wirklich ansässig sind und daherkommen und die das ja auch wirklich in toller Atmosphäre, in toller Qualität umsetzen. Warum machen wir das? In erster Linie, weil wir einfach selber mal Freude daran haben, weil wir sowas kennen, weil wir sowas erleben und sagen, Mensch, das muss doch auch irgendwie für uns möglich sein, das müssen wir doch hinkriegen, irgendwie muss das doch funktionieren.
Und die Gäste kommen, was für ein Radius ist das?
Mittlerweile, also ist natürlich primär erstmal Marburg gewesen, klar, ein neuer Laden in Marburg, da gehe ich erstmal hin, das ist ja normal, aber mittlerweile gehen wir weit über die Grenzen hinweg, wir gehen nach Kassel, was ungefähr eine Stunde weiter nördlich ist, wir gehen nach Frankfurt, Bad Homburg, diesen Speckgürtel sozusagen dort, was auch eine knappe Stunde entfernt ist. Und wir sind jeden Tag ausgebucht, Gott sei Dank, toi toi toi, seit dem ersten Tag. Und ich kann es nur wirklich, und das mache ich nicht, um das jetzt, klar mache ich es auch ums Bewerben, aber ich mache es wirklich aus voller Überzeugung. Ich kann es jedem empfehlen, der so ein bisschen Faible dafür hat, schaut es euch mal an, kommt mal und probiert es mal aus. Und ihr werdet feststellen, nach einer Stunde wisst ihr nicht mehr, in welcher Stadt ihr seid. Mhm. Und darum geht es am Ende des Tages. Mhm. Es soll ein urbanes, kosmopolitisches Restaurant sein. Und wenn dann abends im Winter es dunkel ist und du rausguckst, weißt du nicht mehr, dass du in Marburg bist.
Wobei Marburg eine sehr schöne
wunderschön,
Stadt ist.
Wunderschön, ganz
da
toll.
Da muss ich
deswegen
jetzt mal eine Lanze brechen.
Nein, um Gottes Willen. Ich bin großer Fan und ich komme, weiß Gott nicht, denn ich bin ja eher norddeutsch geprägt, komme nicht daher, aber ich lebe da jetzt seit mittlerweile 18 Jahren. Insofern kann ich weiß, wovon ich rede. Es ist eine wunderschöne Landschaft, sind nette Menschen, sind wirklich gute Menschen. Und ich kann mir im Moment auch gar nicht vorstellen, woanders zu leben. Also insofern, das ist schon okay. Ja, aber es ist eben doch kein Konzept, was für eine Studentenstadt, wie es Marburg ist, eigentlich gemacht ist. Das ist nun mal so.
Und man könnte sich ja im Grunde bei Ihnen einmieten. Also Sie haben ja auch ein sehr schönes Hotel. Ja. Und dann geht man am ersten Abend ins Misu und am zweiten Abend geht man zu Dennis Feix ins Marburger Esszimmer, der ja auch wieder so seinen ganz eigenen Stil hat und also auch sehr auf Nachhaltigkeit setzt. Also wir haben ihm auch im vergangenen Jahr den Award für Nachhaltigkeit verliehen und auch kein vegetarisch-veganer Koch ist, aber der komplett einen Fokus auf Gemüse hat und auch profitiert natürlich auch von dem Landgut. Dagobertshausen hat auch seinen eigenen Garten. Und
eigene Landwirtschaft.
Eigene Landwirtschaft, speziell, also das ist ja auch nochmal
absolut, das
ganz
war auch
besonders.
Es ist besonders. Es war auch, ich sage mal, die Bedingung vom Dennis nach Marburg zu kommen. Also hätten wir ihm quasi das nicht ermöglichen können, was wir ja Gott sei Dank haben. Hätte auch gesagt, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Ich wäre nicht nach Marburg gekommen, weil dieses Thema Nachhaltigkeit, dieses Thema Gemüse und alles, was damit zu tun hat. Ich will es nicht fleischlos nennen, weil es gibt auch den ein oder anderen Gang, wo mal Fisch oder Fleisch eine Rolle bei ihm spielt. Aber der Fokus liegt eindeutig auf etwas anderem. Und das ist ja wirklich nur mehr als nur zeitgemäß. Ich meine, wir merken es doch alle in unserer Ernährung. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Bei mir ist es auch so. Ich esse immer weniger Fleisch, wenn dann sehr, sehr gutes Fleisch. Mhm. Aber ich sag mal, Industriefleisch und alles, was damit zu tun hat.
Nicht mehr so nebenbei, ne?
Nee, nicht mehr nebenbei, sondern bewusst und ganz gezielt. Und genau dieses Thema greifen wir dort auf. Und das macht er in Perfektion. Es gibt dort Gänge, da isst du und denkst, okay, jetzt habe ich, als Beispiel, jetzt habe ich, keine Ahnung, übertrieben, ich habe jetzt eine Entenbrust mit Rotkohl und Klößen auf Deutsch gesagt. Aber das schmeckt auch genauso nach all dem. Aber es ist nur keine Ente, es ist mehr was ganz anderes. Mhm. Es schmeckt, aber du hast genau das gleiche Gedankengut in dir und du vermisst es nicht. Das ist das Interessante dabei. Aber also jeder, der da sich mit beschäftigt und der auch schon da war. Und das zeigen ja auch die Auszeichnungen. Also wie Sie es gesagt haben, wir haben auch nach 3 Monaten bereits den ersten Stern bekommen, dann noch den grünen Stern obendrein. Von Ihnen die tolle Auszeichnung, in der FAZ Liebling des Jahres geworden. Also es sammelt wirklich die Auszeichnungen dort. Nur von Auszeichnungen alleine kannst du natürlich auch nicht leben, brauchst du noch ein paar Gäste, die das dann genauso sehen. Aber Gott sei Dank sind wir da sehr, sehr gute Dinge und auch die Katrin im Service, gerade auch Sommelier des Jahres.
Frau, ne?
Genau,
Katrin
Feix, Sommelier des Jahres geworden. Mhm. Wie Sie sagen, Sie können ein wunderschönes kulinarisches Wochenende verleben, also jetzt unabhängig der beiden Läden, wir haben noch ein paar andere, also wenn Sie es ein bisschen anders mögen, haben wir dann auch noch was zu bieten. Ein tolles Haus, ein tolles Hotel, den Rosenpark, wo Sie wunderschön, wirklich tolle Zimmer, alles renoviert, großer Wellnessbereich. Also es ist eigentlich, und das ist jetzt eine Art von Eigenlob, aber ich meine es wirklich ehrlich, es ist eine kulinarische Hochburg.
Es ist eine Insel.
Es ist eine Insel, mitten
Insel
in Deutschland.
Ja. So klingt es.
Insel des Genusses. Ja. Mitten in Deutschland, schnell zu erreichen. Also nicht irgendwo, ich war letztes Mal im Bayerischen Wald, das ist ganz toll, aber bis du mal da bist, bist du schon ein Jahr älter geworden. Das ist halt so mittendrin und jeder könnte eigentlich mal vorbeikommen, wenn er dann Lust hat.
Das ist wirklich, machen wir bestimmt.
Ja, Sie waren ja schon mal da.
Also
es ist lohnenswert.
Ja, aber könnten Sie dann auch, wenn Sie sagen, also Sie machen vieles richtig, haben auch viel Erfolg mit Ihren Konzepten. Gibt es denn so, wenn jetzt Gastronomen Sie fragen würden oder auch junge Hoteliers, haben Sie so die 3 wichtigsten Tipps? Also wie schafft man es in dieser doch schwierigen Lage, in der sich viele Gastronomen auch sehen, fühlen, erfolgreich zu sein, so wie Sie es sind? Gibt es da so goldene Regeln, die Sie weitergeben können?
Es gibt natürlich eine ganze Menge Regeln. Jetzt mal von der Wirtschaftlichkeit mal ganz abgesehen, wo du viele, viele Parameter befolgen solltest und müsstest. Deswegen kann ich auch nicht unbedingt Menschen raten, die jetzt gar nicht aus der Branche kommen, die das vielleicht mal nicht gelernt haben, unbedingt in diese Branche einzusteigen, weil du auch sehr viel falsch machen kannst. Natürlich gibt es eine ganze, ganze Menge Regeln. Für mich ist, und das begleitet mich seit über 40 Jahren in der Branche, für mich gibt es eine goldene Regel. Und das ist, alles, was du machst, muss über die Emotionalität gesteuert sein. Mhm. So, und weil die Emotionen alles mit dir als Gast machen. Und das kann positive Emotionen sein, das kann negative Emotionen sein. Wenn du dieses Thema Emotionen steuerst und lebst und vielleicht selber auch ein emotionaler Mensch bist, der genau weiß, was Emotionen in anderen Menschen auslösen können, dann machst du schon mal sehr, sehr viel richtig.
Mhm. Und, das finde ich interessant. Könnten Sie dafür nochmal ein Beispiel geben? Oder Beispiele?
Das beste Beispiel ist, und das ist schon 100-fach gebraucht worden, ist, du sitzt irgendwo in Griechenland an der Kaimauer in irgendeiner Taverne, guckst aufs Meer und hast einen netten griechischen Koch, der gleichzeitig Kellner ist und der dir da irgendwas serviert, was okay ist, was ganz anständig ist. Du kriegst irgendeinen Wein aus irgendeinem dicken alten Weinglas. Der ist jetzt auch nicht so dolle, aber du hast einen wunderschönen Tag. Du hast einen wunderschönen Abend, du genießt das und denkst Wochen und Monate später noch an diesem Tag. Weißt du noch, da als wir da an dieser Taverne saßen in Griechenland, da aus dem Meer, das ist doch nur und nichts anderes als pure Emotion. Mhm. Und du es schaffst, diese Emotion zu spielen. Wenn du selber ein emotionaler Mensch bist oder deine Mitarbeiter, muss es ja nicht mal selber sein. Vielleicht hast du auch einen Kellner, der so ist oder auch einen extrovertierten Koch. Wenn du da über die Emotionen kommst, ist das Elementare der Gastronomie, der Hospitality. Ist im Hotel ja nichts anderes. Mhm. Wenn du jetzt arrogante, erhebliche Kellner hast oder irgendwas, das fühlt sich ja nicht wohl. Das sind keine Emotionen, die da hervorgehen. Also, Ambiente, Atmosphäre ist und muss emotional sein. Mhm. Wenn es das nicht ist, dann bist du in irgendeinem kühlen, modernen Ding da und es ist alles nur nicht schön.
Also, warme Farben, ansprechen oder was, wie kann man das jetzt,
das ist natürlich immer im Sinne des Betrachters, was für jeden selber eine Emotion ist.
Vielleicht doch mal anders gefragt, wir waren ja eben in einem Restaurant, was uns nicht so ganz glücklich gemacht hat, wir sagen jetzt aber nicht
den Namen.
Die Nudeln
war nicht so gut.
Aber. Aber da haben Sie gesagt, hier läuft emotional vieles nicht richtig.
Ja.
Was war das?
Es ist ein Puzzle. Es sind manchmal die vielen kleinen Dinge. Sie erinnern sich an die Kollegin, die da, während wir da noch saßen, es war jetzt schon 14, 15 Uhr, es war quasi schon Mittagsgeschäft war durch, fing die an, da das Regal ein- und auszuräumen in einer Lautstärke, dass ich dachte, was ist das für ein Störgefühl? Und schon hat es meine Emotionen nicht komplett abgeholt. Es war einfach ein Störgefühl. Oder ob es das Licht ist, ob es die Farben sind.
Oder die Musik.
Oder die Musik, die nicht wirklich konsequent und gut war. Also, klar war da so, weiß ich, Eros Ramazzotti schmetterte im Hintergrund, alles gut, und dann kam er auf einmal Bryan Adams und erzählte mir was von, ich weiß nicht wem. Das passt einfach nicht. Da guckt jemand nicht danach. Da ist jemand, da ist ein Chef, eine Führung, der einfach nicht danach guckt, welche Emotionen löst das bei meinen Gästen aus? Wie hole ich meine Gäste emotional ab? Ich muss das gesamte Paket mir angucken. Und das ist wie ein Puzzle. Wenn sie vieles richtig machen und trotzdem zwei Teile vergessen, ist das Puzzle nicht komplett.
Wie ist das denn bei Ihnen im Haus? Also ist das so wie bei einer Unternehmensberatung, dass man sich dann gemeinsam hinsetzt und überlegt, auch jetzt, als Sie das neue Restaurant Misou aufgezogen haben, was brauchen wir dafür, um genau diese Kriterien zu erfüllen? Oder einerseits sagen Sie, der Koch soll ja auch Freiraum haben. Wie weit kann der sich entfalten? Inwieweit geben Sie etwas vor oder die Familie Pohl? Ja. Also wie entsteht da so ein Prozess hin zu einem erfolgreichen Restaurant?
Also wenn ich die Blaupause hätte, dann würden wir nur noch neue Konzepte aufbauen. Das ist eine Mischung aus vielen Komponenten. Und das hängt auch von der Situation, von den Menschen ab, die dir gegenüber sitzen. Wenn ich jetzt den Dani nehme, den Küchenchef des asiatischen Konzepts, oder die Gina, die das Restaurant leitet, die sprühen vor Energie, die kommen selber mit Hunderten von Ansätzen und von Vorschlägen und sowas, und da musst du dich schon fast erwehren, sagen, hey, jetzt ganz ruhig, lass doch erstmal ganz langsam loslegen und sowas. Da brauchst du jetzt nicht mehr furchtbar viel. Natürlich brauchst du immer noch Input oder musst immer noch Input geben, aber das kommt einfach auf den Mensch und auf die Situation drauf an, auf das Konzept drauf an. Natürlich braucht es jemanden, der im Hintergrund die Fäden zieht und grundsätzlich mal eine Richtung und eine vorgibt. Das ist klar. Aber nochmal, da kommen Erfahrungswerte mit ins Spiel. Bei mir sind es jetzt ein paar Tage mehr, bei jungen Leuten sind es ein paar Tage weniger. Wenn wir das mischen, wenn die ihre Kreativität mit ihre junge, unbedarfte, unkomplizierte Kreativität mit einbringen und ich meine alten Hasenerfahrungen da, alte Haseerfahrungen mit reinbringe, dann wird's nachher ein Ganzes. Und ich glaube, das macht's am Ende des Tages aus.
Apropos alte Hase, Sie sind ja auch wirklich ein Profi in der deutschen Gastronomie, waren lange Zeit auch in der Sansibar und haben da sehr, sehr viel auf den Weg gebracht, was die Sansibar erfolgreich gemacht hat. Das heißt, Sie beobachten die Restaurantszene in Deutschland oder auch international schon sehr lange. Was würden Sie denn sagen, wohin geht so die Reise in der deutschen Gastronomie? Also was ist so auf unserer Plus- und was ist auf unserer eher Minusseite? Was würden Sie sagen?
Also grundsätzlich ist es eine positive Entwicklung, jetzt wirklich über die letzten 20, 30 Jahre gesehen. Nehmen wir mal das Beispiel Hamburg. Wir sitzen ja hier gerade in Hamburg. Zu meiner Hamburger Zeit, da gab es in Hamburg 3, 4 Läden, 5 Läden maximal, die wirklich in waren, die zeitgemäß waren, die das Treiben hier bestimmt haben. Heute sind es so viele, ich komme gar nicht mehr hinterher. Also ich muss mich schon ständig selber irgendwie versuchen, schlau zu machen. Da macht wieder jemand auf, da macht jemand auf. Und junge Leute, gute Leute, klar, manche machen auch irgendwann wieder zu, weil sie dann doch nicht ganz so gut waren. Insofern ist die Entwicklung, glaube ich, sehr, sehr positiv. Wir haben neue kreative Konzepte, die es damals in der Zeit gar nicht hätte gegeben, weil wir auch gar nicht so sehr über den Tellerrand hinaus geguckt haben. Wir haben uns nicht informiert, was macht Miami, was macht London.
Konnte man gar nicht. Man musste schon hinfahren.
Heute medial geht das ja alles. Also wenn ich neue Konzepte aufmache, ich fahre jetzt auch nicht in jeden Laden. Das schaffe ich zeitlich manchmal gar nicht. Ich schaue mir schon sehr viel auch online an und versuche dort, mich in diese Läden, in diese Konzepte reinzudenken und dann zu adaptieren und zu schauen, was die so machen. Klar, man muss sich auch nach wie vor einiges angucken. Aber nichtsdestotrotz sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Wege, was das angeht. Im deutschen Bereich, ich befürchte, ich sage mal, die grundsätzliche Zukunft ist ja jetzt nicht ganz so rosig. Also vielleicht wird es ja auch besser, als manch einer einem einreden möchte. Ich merke leider mehr und mehr ein bisschen eine zurückhaltende Stimmung im Bereich des Konsums, auch gerade in der Gastronomie. Aber das hatten wir auch schon früher mal. Das muss Ansporn für dich sein, einfach noch besser zu werden. Du musst einfach nochmal den Stein umdrehen und gucken, was kannst du noch mehr verbessern. Und ich glaube, und das war auch bei Corona und nach Corona der Fall, am Ende trennt es auch ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also jede Krise birgt ja auch einen Neubeginn. Und auch viele, muss ich auch dazu sagen, viele Kollegen, die wir in der Corona-Zeit verloren haben, nicht alle, aber doch viele, vielleicht waren sie auch gar nicht so sehr die Richtigen für diese Branche. Mhm. Vielleicht hat das auch ein bisschen Spreu vom Weizen getrennt. Mhm. Und vielleicht sind die Wirklichen, wie wir es ja vorhin gesagt haben, die Verrückten,
die
nicht Normalen, vielleicht sind die wirklich übergeblieben. Mhm. Aber das ist die Kern.
Das sind die, die es
das
dann
ist der
auch
Kern. Das ist ganz genau. Und das ist der Typ von Mensch, der wirklich Gastronom ist. Und der egal was, immer weiter die Gastronomie betreiben würde. Und deswegen glaube ich, hat jede Krise auch sein Positives. Und deswegen bin ich trotzdem immer noch optimistisch, dass das für uns in speziell auch in Deutschland sowieso, dass das weitergehen wird und dass wir, egal welche Krise da kommen wird, wir müssen das Konzept ein bisschen anpassen. Wir müssen vielleicht Speisekarten anpassen. Wir müssen ein bisschen neu denken. Ja, auf jeden Fall. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir dürfen, ja, das war jetzt schon immer so und das bleibt jetzt auch so und irgendwann wird schon noch kommen. Nee, das ist sicherlich der falsche Weg. Aber ich bin grundsätzlich optimistisch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und nochmal, viele neue, tolle, junge Konzepte. Ja. Super. Alles gut, ja.
Wäre jetzt eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch. Was plant denn Villa Vita in der nahen Zukunft? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein.
Oh doch, es ist schon eine ganze Menge. Wir haben ja noch lange nicht alles aufgezählt, aber ja, wir bleiben nicht stehen. Auch wir planen weiter und wir haben noch ein bisschen was im Köcher. Tatsächlich werden wir jetzt auch für mich als Norddeutschen vielleicht ein bisschen ungewöhnlich oder Familie Pohl ist ja auch hessisch. Wir planen jetzt gerade ein italienisches Konzept. Das Nonna werden wir hoffentlich Ende so diesen Jahres noch auf die Beine stellen. Auch bei uns in Dagobertshausen, in diesem kleinen pittoresken Ort. Und bin damit jetzt gerade sehr involviert und beschäftigt, mich da reinzudenken und auch da wieder neue Dinge zu machen, die wir so in der Art und Weise noch nicht gemacht haben. Und zu versuchen, ein Konzept zu erstellen, nicht so wie heute Mittag, wo wir essen waren, sondern wirklich authentisch und wirklich gut und dafür wieder zu versuchen, auf jedes Detail zu achten, jede Emotion abzuholen und in sie nach Hause gehen zu lassen und zu sagen, Mensch, leck mir am Arsch, das war aber echt gut, das war ein toller, okay, jetzt liefen da vielleicht nicht nur Italiener rum, also als Köche und Kellner, weil nochmal, das wird schwierig heutzutage, dass du jetzt nur noch ein italienisches Konzept machen kannst, wo nur noch der Patrone und sowas und alle nur noch uritalienisch sind, das gibt's natürlich auch.
So viele italienische Köche gibt's wahrscheinlich gar nicht.
Also es gibt so viele, aber die haben ja alle einen guten Job irgendwo, die arbeiten ja alle irgendwo und ich will gerne einen neuen Laden machen, also brauche ich neues Personal irgendwo abziehen. Insofern traue ich uns das durchaus zu, dass wir das hinbekommen. Bin da sehr optimistisch und freue mich auch selber sehr drauf.
Ja, toll. Also ein weiterer Grund, nach Marburg zu fahren und noch eine Nacht länger zu bleiben.
Sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen.
Und dann nochmal in Ihrer schönen Bar auch zu versacken. Das habe ich auch schon erlebt.
Sehr schöne Hotelbar im Rosenpark. Genau. Nein, es ist ein Puzzle. Ja. Es ist ein kulinarisches Puzzle, dass man tatsächlich so gar nicht nach Hessen oder gar nach Marburg verortet. Weil eine Stadt dieser Größe, hat so ein, zwei Italiener, noch einen Griechen und ich weiß nicht was. Und das ist auch gut so. Die sind ja auch sicherlich alle nicht schlecht. Mhm. Aber die nicht nur die Vielzahl, sondern auch die Tiefe der Konzepte, die wir da fahren, was kulinarischen Anspruch angeht, das ist schon relativ selten.
Toll, klingt spannend. Ja, vielen Dank, lieber Michael Hammann, dass Sie uns mal mitgenommen haben nach Marburg an der Lahn und dann ins Villa Vita und mal die Türen aufgemacht haben und uns gezeigt haben, was alles möglich ist in der Gastronomie. Und ich muss selber sagen, das macht auch unseren Job beim Feinschmecker einfach unheimlich spannend und macht viel Freude, immer zu sehen, es geht doch immer weiter und es gibt immer wieder neue Konzepte und neue tolle Köchinnen und Köche, die Großartiges leisten. Ja. Und es macht dann Spaß, aus unserer Sicht darüber zu berichten und ihnen einfach auch zuzuhören. Und jetzt geht's aber wieder zurück nach Marburg, oder?
So ist es. Ich freue mich drauf. Hamburg ist auch schön. Das ist ja meine alte Heimatstadt quasi. Und auch toll zu sehen, wie gesagt, was hier alles so passiert. Und aber nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt auch wieder auf Marburg, auf die Betriebe, auf die Kollegen. Und bedanke mich genauso. Vielen Dank. Und herzlich willkommen in Marburg, jederzeit.
Sehr gerne. Also alles Tausend Gute Dank. Und vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Das war der Feinschmecker-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.